Liebe Zuhörer unseres Radios, beim Katholikentag in Mannheim waren viele Vertreter der Kirche bei unserem gläsernen Studio, bei unserem Stand. Es ist richtig aufgefallen, dass nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei den Vertretern anderer Organisationen, ich denke etwa an den Novabis, an das Bonifatiuswerk, an das Kolpingwerk oder was auch immer, eine ganz große Offenheit für unser Radio bestanden hat. Die meisten waren schon irgendwann mal auf Sendung und hatten dann sehr positive Erfahrungen, auch einiges an Resonanz auf die Sendungen hin mitbekommen. Insofern kann man dann wirklich sagen, dass dieser Katholikentag für Radio Horeb sehr ertragreich war und das in einer guten geistlichen Atmosphäre, so habe ich es zumindest wahrgenommen, stattgefunden hat. Natürlich haben auch die Reizthemen wieder ihre Rolle gespielt oder sind vorgekommen. Aber besonders auch in dem Interview und dem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, mit Erzbischof Zollitsch, ist der Schwerpunkt dann deutlich auf etwas anderes gelegt worden. Hören Sie selber hinein. Ich darf einen besonderen Gast hier bei uns im gläsernen Studio beim Katholikentag in Mannheim begrüßen. Es ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Erzbischof von Freiburg und zugleich der Gastgeber des Katholikentages, Erzbischof Zollitsch. Grüß Gott, Herr Erzbischof.
Grüß Gott.
Sie haben uns in diesem Flyer auch gedankt für innovatives Denken, für Einsatz für die Kirche. Auch hierfür ein herzliches Vergelt's Gott, Herr Erzbischof. Es geht um einen neuen Aufbruch. Sie sprechen sich für Offenheit im Dialog aus. Das ist sicher auch wichtig, keine Denkverbote. Ich denke mir aber auch auf der anderen Seite, wenn dann immer wieder so die bestimmten Reizthemen vorgebracht werden, Sie wissen es ja, und dann auch wieder das Nein kommt, weil auf weltkirchlicher Ebene das nicht durchgesetzt werden kann, haben Sie da nicht Sorge, dass das auch wieder Frustration dann hervorruft?
Ich glaube, wir dürfen unterscheiden. Einerseits, wenn ich jetzt hier die Teilnehmer und Teilnehmer am Katholikentag erlebe, dann freuen die sich, ein festes Glauben zu feiern. Die freuen sich am Gottesdienst und erzählen mir davon. Und sie freuen sich an den vielen Begegnungen. Dann gibt es natürlich einige Themen, die auch Sorge machen. Aber ich habe einfach den Eindruck, die werden vor allem von bestimmten Leuten, ich sage es mal ganz offen, entweder Funktionären oder gar Leute in der Presse wachgehalten. Es sind nicht die Fragen der großen Breite, sondern die entscheidenden Fragen sind ja die, was heißt es, im Heute zu glauben? Wie verkünde ich heute das Evangelium, sodass die Menschen das verstehen können, aufgreifen können? Wie schließe ich auf, was es heißt, einen Gott zu haben, der für mich da ist, der ein Ziel meines Lebens gibt? Das sind die ganz zentralen, entscheidenden Fragen. Und ich glaube, wenn wir uns vergewissern, was es heißt, den Weg mit Gott zu gehen, was es heißt, uns von Gott führen zu lassen, dem wir aufeinander hören, gemeinsam auf Gott hören, dann werden wir auch einerseits spüren, wie manche der anderen Fragen sich relativieren und wie wir auch Wege dann finden, bestimmte Fragen auch gemeinsam zu beantworten. Wir wissen alle, wenn es um einen Pilgerweg geht, gerade den Pilgerweg des Glaubens, dann verlangt es auch Geduld, aber das Hören auf Gott und verlangt auch Demut. Und unsere Gefahr ist manchmal, dass bestimmte Personen, bestimmte Positionen so besetzt haben, dass sie meinen, die gelten nur und kann nicht mehr hören, und dass nebendran die richtigen Lösungen sind.
Also was mir sehr gefällt, das war in einem Vorinterview zu Beginn des Katholikentags, dass Sie das so thematisieren. Wir müssen herausbekommen, was Gott will. Wir müssen hinhören auf das, was der Wille des Herrn ist. Darum geht es doch eigentlich in unserer Kirche. Nicht ewig dieses eigene Machen und Tun.
Und wir spüren doch auch, wenn ich jetzt das Programm des Katholikentags anschaue, wie viele, ja, wir haben über 80 Gottesdienste in diesen Tagen. Wir haben ständig eucharistische Anbetung in der Krypta der zentralen Kirche der Stadt. Es sind die Menschen, die zu dem Gottesdienst gebeten kommen. Das ist das, was uns erstmal bewegt. Und im Beten, dann lerne ich auch hören. Und wenn ich dann tatsächlich auf Gott höre, ich glaube auch, dann werden uns die Wege zeigen. Und das ist immer das Entscheidende. Wenn ich aber meine, ich weiß genau, was richtig ist, ich muss meinen Willen durchsetzen, dann gehe ich meist am Willen Gottes vorbei. Und auch das ist eine Aufgabe, bei solch einem Treffen wie beim Katholikentag zu vermitteln und auch das bewusst zu machen. Und ich spüre, dass das Gros der Katholikenteilnehmer das so sieht.
In meiner Dissertation habe ich mich mit Kentin nicht auseinandergesetzt. Sie sind ja auch aus der Schönstattbewegung oder gehören ihr zu. Und das ist so für mich so ein Beispiel, der Kentin, ich wirkte eher so mit seinem Bart wie so ein Patriarch. So hat man ein bisschen, entschuldigen Sie, möchte nicht zu nahe treten, so kann man sich zumindest schon ein bisschen so verstaubte Ausdrucksweise. Auf der anderen Seite eine unglaubliche Leidenschaft für Gott und eine Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Ich spüre das bei Ihnen heraus, sind Sie da von Schönstatt geprägt, weil ihm ging es ja auch darum, den Willen Gottes in der Vorsehung zu erkennen. Ist das so im Hintergrund, dass Sie das so formulieren?
Für mich ist das entscheidend, dass ich zu hören versuche, beten, mich auszurichten versuche. Was will mir Gott sagen? Durch die Ereignisse, die da sind, durch Lektionen, denen ich begegne. Ja, was will mir auch Gott sagen? Durch die Dinge, wie sie sind und wie die Natur, die Menschen geschaffen hat. Und interessant ist für mich, dass Pater Kendenich gerade am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils sogar ein Bild gebraucht, das nicht ungewöhnlich ist, was er sagt, der Fels der Kirche setzt sich in Bewegung. Die Kirche, die pilgernde Kirche wird zum wandernden Felsen und damit ist das Entscheidendes auch ausgesagt. Ja, wir müssen uns den Weg von Gott in die Zukunft zeigen lassen. Und das ist das Wichtige. Nicht, dass ich meine, durch mein Überlegen allein das Richtige erkennen zu können, sondern zu hören. Und in dem Moment, wo ich auch auf Menschen höre, gemeinsam die Bibel lese und mich und in Erfahrungen austausche, dann spüre ich, da fängt Gott an zu sprechen. Und es ist oft eine andere Weise, eine andere Sprache, auch ein anderer Inhalt, als ich mir selber vorstellen würde. Denn der Weg des Glaubens ist auch immer voller Überraschungen. Das sehen wir bei den großen Heiligen, das sehen wir bei den großen Gestalten des Glaubens. Gott hat Überraschungen für uns bereit, aber ich bin überzeugt, dass die Überraschungen dir eine gute Zukunft führen. Und das ist mein fester Glaube.
Es entlastet natürlich, auch wenn wir nicht selber immer die Pläne machen müssen. Gott hat sie längst. Wir müssen einfach darum bitten, dass es wir erkennen und dass wir die Kraft haben, sie umzusetzen. Herr Erzbischof, die Zeit läuft leider schon ab. Ein Punkt würde ich noch zum Schluss einbringen wollen. Der Vorsitzende der peruanischen Bischofskonferenz war hier. In einer Woche ist bei mir Bischof Richard Garcia aus Cañete. In 10 Tagen Bischof Dr. Andrew Francis aus Multan, Pakistan, der 5 Attentate überlebt hat. Wenn man einen Abend mit diesen Leuten mal ernsthaft sich unterhalten hat, dann relativieren sich viele Probleme auch der deutschen Kirche. Wenn dann irgendwie diese Selbstkreiserei aufhört und man merkt, die anderen haben viel größere und schwierigere, größere Probleme als wir selber. Geht es Ihnen ähnlich? Sie waren auch in Nigeria?
Ja, ich war in Nigeria, habe dort die Not erlebt. Ich war auch im vergangenen Jahr in Peru und in Brasilien, weil es einerseits 50 Jahre Adventjahr, 25 Jahre unserer Partnerschaft mit Peru. Und ich erlebe, wie diese Menschen ringen um ihre Existenz, wie die Menschen ringen um die ganze Zukunft. Aber ich erlebe auch, welche Freude am Glauben dort herrscht. Ich habe noch nie so viele Menschen bei einem Wallfahrtsgottesdienst gesehen wie in Aparecida.
In
Brasilien. Und ich habe gestaunt, auch mit welcher Freude wir in Peru empfangen werden, schon am Flughafen, was es für die bedeutet. Und jetzt die Peruaner, die hier sind, es sind ja auch 4 Bischöfe da. Ja, ich merke, das ist eine gewaltige Freude, hier mit dabei zu sein. Das ist es. Die Freude am Glauben steckt an und nicht immer die Frage, die Klagen und das Jammern. Und wir Deutschen sind fast dabei, so nach dem Motto, ich klage, also jammere ich. Also bin ich. Das ist, glaube ich, die falsche Devise, im Gegenteil. Wenn ich mich freue, dann kann ich auch entdecken, was Gott mir schenkt und was er alles noch für mich parat hat.
Herr Erzbischof, danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielleicht noch zum Schluss ein Grußwort an unsere Zuhörer, wenn das möglich ist.
Ja. Ich freue mich, wenn Sie noch mitbekommen, dass wir in Mannheim zum Katholikentag zusammen sind. Wir haben einen schönen Gottesdienst gefeiert und ich spüre, wie groß die Freude am Glauben ist. Und das ist das, was mich bestärkt. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie das erleben, was es heißt, wie sehr wir von Gott beschenkt sind und was es heißt, in Gott ein Fundament für das Leben gefunden zu haben, das trägt.
Ja, das war Erzbischof Zollitsch, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Es sind natürlich Aufnahmen unter Live-Bedingungen. Sie müssen sich vorstellen, da gehen permanent Leute an unserem Studio vorbei, besonders auch bei dem nächsten Beitrag mit Kardinal Wölki, den wir dann später senden werden, hört man das natürlich, den Lärm der Veranstaltung von draußen. Wir haben das bewusst auch so belassen. Das gläserne Studio sollte jetzt nicht mit Panzerglas abgeschirmt sein, dass gar nichts mehr hereinkommt. Es sollte wirklich deutlich werden, dass hier auch ein gewisser Hintergrundlärm da ist, dass wir uns auf dem Katholikentag befinden. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus Christus, wir bringen dir die Situation der Kirche in unserem Land, auch all das, worunter wir leiden, besonders auch diese Verengung und Fixierung auf immer die gleichen Fragen, von denen der Erzbischof sagt, es sind nicht die Fragen der großen Breite und dass sie von den Medien und bestimmten Funktionären immer wieder hochgespielt werden. Herr, du weißt, dass sie oft Anlass sind zu Konflikten, die nicht konstruktiv sind, die nicht mehr sachorientiert sind und wo es oft auch um persönliche Befindlichkeiten geht. Herr, lass uns erkennen, was wirklich vor dir zählt. Unsere Vorfahren haben immer das Memento Mori vor Augen gehabt, das Gedenke, dass du stirbst und sich dann gefragt, was will ich in diesem Augenblick des Übergangs, das in meinem Leben geschehen sein soll? Was zählt dann? Lass uns wirklich erkennen, was wichtig ist, was getan werden muss in dieser Stunde der Kirche, die Gottes- und Nächstenliebe, den Weg mit dem Herrn zu gehen, den Glauben weiterzugeben an die Kinder, die Enkel, gutes Vorbild zu sein, dass ich am Schluss des Lebens nicht sagen muss, ich habe letztlich nur für mich gelebt. Schenk uns auch Treue in der Ausübung unserer Pflichten in Ehe, Familie, bei einer besonderen Berufung. Lass uns die Arbeit gern verrichten, zum Dienst an den Menschen und auch vor dir. Gib, dass andere Menschen sich in unserer Nähe wohlfühlen, dass wir sie aufbauen und nicht zerstörerisch auf sie einwirken. Schenk uns Offenheit für deinen Geist, auch Anliegen, für die Anliegen der Weltkirche, damit wir nicht immer nur um uns selber kreisen. Zerbrich alle Verkrustungen, schenk uns Leidenschaft für dich. Schenk uns diesen Atem der Freiheit. Freiheit auch zum Zeugnis, Freiheit von jeglicher Angst. Wir bringen dir auch die Hirten in schwieriger Zeit. Rüste sie aus mit deinen Gaben und erneuere in ihnen die Gnade der Weihe, besonders der Priesterweihe oder Bischofsweihe. Und so bete ich mit Monika das Gebet von Bischof Johann Michael Seiler aus dem Gotteslob, die Nummer 27,3. Herr Jesus Christus, du Hirt und Haupt deiner Kirche, steh unserem Bischof bei mit der Kraft deines Segens, dass er uns entflammt durch seinen Eifer, uns Vorbild ist durch seinen Wandel, uns trägt durch seine Liebe und stärkt durch seine Geduld, uns erhält in der Freude des Heiligen Geistes und segnet durch seine Gebete, uns gute Weisung gibt durch seine Lehre und uns einigt zu deinem heiligen Volk und zum lauteren Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit. Unerwartet ist dann auch der Kardinal von Berlin, Wölki, bei uns vorbeigekommen. Es hat sich ein sehr tiefes Gespräch ergeben. Am Anfang, die erste Minute, hören Sie noch viel Hintergrundlärm, aber später haben wir das dann auch abschalten können.
Liebe Zuhörer unseres Radios, es freut mich besonders, dass der Erzbischof von Berlin, Kardinal Wölki, hier bei uns im gläsernen Studium Katholikentag vorbeischaut. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, gerne.
Sie haben ja schon einen bestimmten Ruf weggehabt, sozusagen Zögling von Kardinal Meißner dann zum in Rom in Santa Croce. Also Herr Erzbischof, wie ist es Ihnen gelungen, doch innerhalb relativ kurzer Zeit dieses Eis zu brechen? Es ist ja erstaunlich, so sagen manche, dass der Mann, der hier in Köln eigentlich so ganz unauffällig im Schatten gelebt hat als Weihbischof, jetzt doch insgesamt positiv ankommt.
Na, ich habe einfach versucht, so zu sein und so zu bleiben, wie ich schon in Köln gewesen bin. Ich habe mich nicht groß verstellt in Berlin und habe nichts anderes gemacht als das, was ich auch in Köln gemacht habe. Also insofern ist vielleicht weniger die Schwierigkeit bei mir, das erklären zu müssen, als vielmehr bei denen, die mich vorher in irgendeiner Weise meinten, einordnen und verorten zu können.
Also es geht einfach darum, authentisch zu sein.
Ja, würde ich sagen. Das ist eigentlich das, was uns allen mit ins Stammbuch geschrieben ist und als Christen natürlich nochmal in einer besonderen Weise so authentisch zu sein, dass der Herr selber durch das, was wir sagen und denken und wie wir handeln und was wir wollen und fühlen, zum Ausdruck kommt, dass wir ihm also sozusagen die Plattform bilden, dass er präsent ist.
Wir sollen Gott die Plattform bieten. Das knüpft natürlich an ein theologisches Axiom an, dass der Mensch sozusagen eine natürliche Sehnsucht nach Gott hat. Aber wenn man jetzt so die Berliner Situation anschaut, und da könnte man manchmal schon meinen, als ob diese Verankerung im Herzen des Menschen nicht mehr gibt. Also so jetzt auch die neuesten Untersuchungen des Atheismus, der Verbreitung im Osten, auch in Berlin. Stimmt das?
Also ich glaube, dass das vielleicht so, dass man das so nicht sagen kann. Wir haben gerade in Berlin und auch in Brandenburg und Vorpommern einfach Menschen, die auf der Suche sind. Und sie suchen natürlich dort, wo wir vielleicht jetzt als Christen zunächst einmal nicht suchen, nicht? Und wenn sie einfach suchen, sie sind auf der Suche nach dem Leben. Und wenn sie glauben, es zu finden in der Partymeile und ich weiß nicht wo. Also auch in Berlin und in Brandenburg sind viele Menschen auf der Suche. Und sie sind auf der Suche nach Glück, nach Annahme. Sie sind auf der Suche nach Vergebung, nach verstanden werden. Und das sind ja eigentlich im Grunde genommen auch all die Dinge, die wir als Christen ihnen bringen können. Wir können ihnen sagen, du bist geliebt, du bist gewollt. Und zwar nicht einfach nur von einem Menschen und unter bestimmten Auflagen und mit bestimmten Begrenzungen, sondern du bist unbedingt gewollt. Und das ist Gott, der dir das Leben geschenkt hat und der dich will und der dich liebt und der für dich da ist und worin du auch dein Ziel hast. Also ich glaube, dass es keinen nicht religiösen Menschen gibt. Also selbst der Atheist ist ein gläubiger Mensch. Etwa, wenn er nur zum Ausdruck bringt, ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Es ist auch ein Glaube oder eine Meinung, zumindest die ich nicht teilen muss. Aber es ist Ausdruck seines Glaubens, dass es keinen Gott gibt. Und er ist damit im Grunde genommen derselben Schwierigkeit, wie wir als Christen diese Schwierigkeit haben. Er kann mir das genauso wenig beweisen, wie ich es ihm im Letzten wahrscheinlich beweisen kann. Ich kann ihm einfach nur sagen, ich bin ihm begegnet, ich habe ihn erfahren und du hast auch die Chance, ihm zu begegnen und ihm zu erfahren. Und also insofern sehe ich schon, dass bei der großen Sehnsucht nach Leben, nach Glück, nach Liebe, die uns allen eingestiftet ist, wir schon auch Anknüpfungspunkte haben mit Blick auf eine Neuevangelisierung.
Haben Sie mir natürlich den nächsten Ball ins Feld gespielt, Neuevangelisierung. Der Papst ruft das Jahr des Glaubens aus. Er hat diesen Rat jetzt neu geschaffen in Rom. Erzbischof Zollitsch gehört ihm an. In Augsburg wird ein Institut für Neuevangelisierung gegründet. Das ist natürlich dringend notwendig, auch um der Menschen willen. Ich habe jetzt erst mal gelesen, wie stark Ängste, Depressionen, all das zunehmen, was letztlich auch damit zusammenhängt, dass eine letzte Verankerung, eine letzte Sinngebung ihnen fehlt. Das kann man wirklich so sagen, es ist direkt proportional mit der Abnahme des Gottesbezugs, dieser Sinnhaftigkeit von oben her sozusagen, verbreiten sich all diese Irrationalismen und diese Ängste. Wie stellen Sie sich denn das jetzt vor? Wie kann man die Menschen erreichen, zumal wir ja natürlich einen Verbündeten haben, diese Anknüpfungspunkte?
Also wenn ich das Anliegen des Heiligen Vaters richtig verstanden habe und auch seine Intention mit Blick auf das Jahr des Glaubens, dann richtet sich das zunächst einmal weniger an die, die nicht glauben, sondern zunächst einmal an uns, die wir glauben und die wir in der Kirche sind und die wir vielleicht etwas müde in unserem Glauben geworden sind und etwas schläfrig geworden sind. Also für uns muss es eigentlich darum gehen, zunächst über dieses Jahr des Glaubens und der Initiative einer Neuevangelisierung uns selbst neu evangelisieren zu lassen. Manchmal mache ich bei Gemeindebesuchen die Erfahrung, dass es immer dort schwer wird, auch mit Vertretern der Gremien, Pfarrgemeinderat und so weiter, ins Gespräch zu kommen, wo wir beginnen müssen, über unseren eigenen Glauben zu sprechen, wo wir versuchen müssen, etwas zu berichten, zu erzählen, wo wir Gott in unserem Leben erfahren, erlebt haben, wo wir ihm begegnet sind. Ich habe vor einiger Zeit mal gefragt, wie ist das eigentlich hier? Sie sind jetzt die ganzen Jahre durch den Atheismus gegangen und jetzt sind auch die ganzen Jahre nach der Wende eben mit Blick auf die Verankerung des christlichen Glaubens in Ihrer Gegend nicht so rosig gewesen. Wie können Sie mir helfen, Wege zu finden, um auf Menschen zuzugehen, die noch nichts von Christus gehört haben? Und ich bin eigentlich erschrocken gewesen, dass da kein Rat kam, kein Wissen kam und dass ich fast den Eindruck auch hatte, dass wir darüber gar nicht nachgedacht hatte. Also ich denke, dieses Jahr muss zunächst genutzt werden, dass wir sprachfähig werden, dass wir uns neu entzünden lassen, dass wir anfangen, wieder neu zu brennen für Christus, für unseren Glauben. Und dort, wo wir brennen, werden wir andere entzünden.
Das ist ein ganz altes Axiom, incendit qui ardit, Augustinus, der steckt andere im Brand, der selber brennt.
Ja, und das ist ja eigentlich in vielen anderen Bereichen auch so, in vielen säkularen Bereichen. Also dort, wo ich für Musik, eine bestimmte Form von Musik brenne, muss ich einfach davon berichten, muss ich einfach davon erzählen, nicht? Und ich denke, dass es uns eigentlich ganz ähnlich gehen muss mit Blick auf den Glauben. Oder wir erzählen von unseren Freunden oder über unsere Freunde oder so, nicht? Und in der Weise muss es uns eigentlich auch möglich sein, über unseren Glauben und über Christus zu erzählen und zu berichten. Und über die Erfahrungen, die wir mit ihm machen. Das ist ja eigentlich doch auch augenscheinlich so, dass überall dort, wo Menschen Zeugnisse geben, wo sie ihre Geschichte erzählen, ihre Lebens-, ihre Glaubensgeschichte erzählen, dass dort eine hohe Aufmerksamkeit gegeben ist.
Das ist richtig, das erleben wir auch in unserem Radio so. Wir erzählen immer die Berufungsgeschichten von Menschen und es ist ganz spannend, hat man so gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gott zu erkennen. Und eine ist in der eigenen Biografie die Fügungen, die Schicksale, die der liebe Gott jetzt so zusammen verknüpft. Also das ganz entscheidende Zeuge, das soll meine Zeugen sein.
Ja.
Das ist natürlich jetzt in dieser Situation in Berlin dringender, notwendiger denn je. Herr Erzbischof, haben Sie auch irgendwie so, das scheint irgendwie eingängig zu sein, zunächst einmal muss von uns ausgehen, nur so können wir Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Haben Sie auch irgendwie gedacht, das irgendwie so institutionalisieren, irgendwie so Institut für Neuevangelisierung, ein paar Leute abzustellen, wenn es überhaupt geht, vom Finanziellen her?
Ja, das ist natürlich bei uns in Berlin schon eine gewisse Schwierigkeit, aber auf der anderen Seite sage ich mir, dass es am Anfang ja auch keine Institutionen so groß gegeben hat und keine Institute gegeben hat, sondern dass die Apostel und die Jünger dann halt da gewesen sind und eben durch ihr persönliches Lebenszeugnis gewirkt und angesteckt haben. Aber in der Tat, wir müssen uns überlegen, ob wir so etwas in Berlin schaffen könnten. Ich fände es eigentlich ganz wichtig, gerade auch mit Blick auf die Hauptstadt, dass wir dort irgendwie ein Institut haben, mit Blick auf eine Auseinandersetzung dem modernen Atheismus, dem Agnostizismus, mit Kultur, Wissenschaft. Das wäre eigentlich wirklich ganz schön. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht so etwas wie ein katechetisches Zentrum ins Leben rufen müssten. Ist vielleicht noch ein bisschen früh und am Anfang da jetzt Näheres zu sagen, aber ich finde, dass der Kardinal Lustiger damals mit dieser École Cathédrale, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Ich weiß noch nicht so genau, wie es bei uns in Berlin aussehen könnte.
Ja, das war das Gespräch von mir mit Kardinal Wölki. Ich hatte den Eindruck, dass nicht nur er, sondern auch die anderen Bischöfe, die bei uns am Stand waren, schon einiges zu tragen haben, dass die Situation nicht ganz leicht ist. Insofern ist das Gebet von unseren Bischöfen sicher ganz wichtig. Wir nehmen in dieser Zeit der Vorbereitung auf das Pfingstfest, der Pfingstnovene, ein Gebet zum Heiligen Geist, 244. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält.
Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not.
In der Unrast schenkst du Ruh, horchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nicht heil sein noch gesund.
Wasche, was beflecket ist, dürm gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, Lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit.
Amen. Halleluja. Halleluja.